Willkommen zu einer neuen Folge bei Kundenzentriert, dem Podcast für Kundenzentrierung, agile Führung und zeitgemäße Organisationsentwicklung. Michael, unser Thema ist Effectuation. Wird wieder eine neue Methode unseren Himmel erhellen oder ist es alter Wein in neuen Schläuchen?
Ja, klingt wirklich wie die nächste Zaubermethode, die ich mir ausgedacht habe, ist es aber nicht. Effectuation ist eigentlich ein wissenschaftlicher Fachbegriff für so ziemlich die genaueste Beschreibung von dem, wie sehr erfahrene Entrepreneure angesichts wirklich ungewisser Bedingungen immer wieder Neues in die Welt bringen. Und das macht so spannend, denke ich.
Das macht so spannend, dass nach vielen Wochen oder Monaten, kann man fast sagen, dass es uns endlich gelungen ist, mal einen Termin für unseren Podcast zu finden, Michael. Vielen Dank, dass du da bist. Bevor wir in das Thema Effectuation einsteigen, was es ist, was es kann, was es vielleicht auch nicht kann, Michael, magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Ich bin, was jetzt meine Organisationen betrifft, Mitbegründer von einem Netzwerk, das heißt Effectuation Intelligence. Wir bringen das, worüber wir heute reden, professionell in die vor allem auch Organisationspraxis. Bin Organisationsberater, systemischer Berater in meiner Heimatorganisation der ICG, Integrated Consulting Group. Da machen wir vor allem begleiten wir Veränderung. Ich habe einen starken Schwerpunkt da auf Effectuation, also Dinge, die mit Intrapreneurship, Entrepreneurship, Umgang mit Ungewissheit zu tun haben. Dabei ist es auch im Innovationskontext gut angesiedelt und beschäftige mich jetzt eigentlich die letzten gut 20 Jahre sehr intensiv mit, wie denn sehr erfahrene Entrepreneure denken, entscheiden, handeln und was man in Organisationen daraus nutzen und lernen kann, wie man damit umgehen kann.
Prima, ja. Seit über 20 Jahren, das heißt, das ist jetzt nicht irgendein Hype, auf den du aufspringst, sondern, das wirst du vielleicht nochmal erklären, du beschäftigst dich schon substanziell mit diesem Thema. Und vielleicht noch eine Anmerkung, man hört, glaube ich, sehr deutlich raus, du kommst aus Österreich, magst du auch nochmal ganz kurz was zu deiner Herkunft sagen?
Ja, genau, Graz, Österreich, da lebe ich auch sehr, sehr, sehr gerne. Ich sehe aber so als mein Arbeitsgebiet vor allem den deutschen Sprachraum, bin sehr oft in unterschiedlichsten Städten in Deutschland oder auch in der Schweiz unterwegs mit dem, was ich tue.
Klasse. Und du bist eben Herausgeber des Buches Effectuation, in dem du die Methode beschreibst. Untertitel lautet, wie erfolgreiche Unternehmer denken, entscheiden und handeln. Ich steig mal ein mit der ersten Frage. Also Effectuation klingt einfach nach einer sehr flexiblen und dynamischen Methode, gerade wenn man das Buch liest, besonders in auch so unsicheren Märkten, also Unsicherheit, Volatilität, das hast du eben schon mal gesagt, auch im Vorgespräch. Kannst du uns nochmal erklären, wie Effectuation funktioniert und welche Schritte geht's da, dass wir einfach vielleicht mal einen Bezug zu dem Thema bekommen?
Super gerne. Also zunächst mal, wie du gesagt hast, okay, Methode in unsicheren Märkten. Methode trifft es vielleicht nicht zu 100%, wenn wir zunächst mal drauf schauen, okay, eigentlich etwas, was wir abgucken von Menschen, die viel, viel, viel Erfahrung damit haben, was Neues unter Ungewissheit zu machen. Also immer dann, wenn Planern nicht besonders gut funktioniert, wenn es mir schwerfällt, die Ziele exakt zu setzen, wenn mir die Daten, die ich habe, nicht besonders genau sagen, was ich tun muss, um in Zukunft erfolgreich zu sein. Dort kommt Effectuation her, nämlich vom Abgucken, wie das gut funktioniert, und dort gehört es auch hin. Und wenn die Unsicherheit, die Ungewissheit groß ist für das, was ich vorhabe, dann geht es darum, diese eben schnell abzubauen. Und ja, das kann ich am besten dann, wenn ich mit dem arbeite, was schon da ist, was mir zur Verfügung steht. Wenn ich nur Dinge aufs Spiel setze, die ich auch zu verlieren bereit bin, also meinen Verlust begrenze. Wenn ich am Weg flexibel bleibe, also vielleicht am Anfang nicht so viel Zeit in das exakte Definieren eines Ziels investiere, sondern das Ziel vielleicht unterwegs erst finde, anpasse, konkretisiere. Und ganz wichtig dabei, wenn ich mit anderen co-kreiere. Also wenn ich nicht versuche, selbst die beste Idee zu haben und stur umzusetzen, sondern wenn ich rausgehe mit dem Mindset, ich muss eigentlich nur die Energie haben, was machen zu wollen. Und kann dann andere auf Basis dessen, was ich schon habe, einladen, mit mir co-kreieren. Also das ist so in einer Nussschale Effectuation. Also was du am Anfang brauchst, ist vor allem einen guten Anlass zum Handeln für dich, wo du sagst, da Planung ist eigentlich nur die zweitbeste Methode. Wie kann ich jetzt einfach loslegen damit?
Okay, ich glaube, das ist auch die größte Herausforderung, das jetzt unseren Teilnehmenden oder unseren Zuhörern auch in irgendeiner Weise deutlich zu machen. Denn ich spreche jetzt mal gerade so aus meiner Beratersicht, denn viele Unternehmen, ich denke eben auch an meine Kunden, arbeiten ja eher mit festen Zielen und langfristigen Plänen. Das ist so der Klassiker. Aber wir haben mindestens Jahresziele, manchmal auch 3-Jahresziele. Gut, seit Corona wissen wir, die Welt ist volatil. Das heißt, man denkt nicht mehr allzu lang in die Zukunft, sondern eher in kürzeren Intervallen, aber mindestens 12 Monate. Pläne. Und wie passt da Effectuation herein? Weil da geht es ja eher um das Situative, das Schnelle, das Naheliegendste zu tun, statt jetzt irgendwie zu schauen, was machen wir in 6 Monaten, in 9 Monaten, in 12 Monaten. Wie passt das in diese traditionellen Zielmodelle?
Ganz wichtig, da einen guten Blick drauf zu haben, an welchen Stellen ist denn das überhaupt sinnvoll, dieses sich rasch anpassen, Ziele unterwegs zu verändern. Ja? Ganz bestimmt nicht dort, wo Planung funktioniert. Und wenn wir jetzt drauf schauen, auf die Modelle von Jahresplanungen und wie wir dann uns überlegen, wo wir im November, Dezember sein sollen des nächsten Jahres, ja, dann haben wir in den letzten Jahren sicher an unterschiedlichsten Stellen gemerkt, das funktioniert für manches. Also wenn ich dann zum Beispiel für meine Cash Cow das nächste Jahr ausplane und mir überlege, da werden wir die Märkte ein Stück anpassen, ein paar Features dazu bauen aber im Wesentlichen die Vergangenheit fortschreiben, ja, dann ist Planung genau die beste Methode, die wir haben. Also so über den Daumen, wenn ich mit Personen und Organisationen spreche, so die Schätzung ist so 70-80% der Entscheidungen, die ich täglich treffe, sind welche, die sich ganz gut auf Basis von Planung, Vorhersage, Daten, Analysen treffen lassen. Und jetzt gibt's diese anderen Dinge, wo ich merke, okay, da funktioniert das Planen eben nicht mehr so gut. Oder es funktioniert gar nicht. Ja? Und das kann 2 Ursachen haben. Die eine Ursache ist, es passiert wieder irgendetwas, was alle meine Pläne über den Haufen wirft. Ja? Also ich habe meinen Vertriebsplan gemacht, meinen Produktplan, ja? Und plötzlich kommt eine Pandemie um die Ecke oder es kommt plötzlich gibt es Krieg in Europa und stellt alle meine Prämissen über wie in Partnerschaften zusammenarbeite oder so über den Haufen. Oder plötzlich kommt da ein Hype zu einer Technologie und jemand greift die auf und all meine Planungen funktionieren nicht mehr. Ja? Also das ist so der eine Fall. Es passiert irgendwas, was Ungewissheit in das reinbringt, was ich gerade tue. Ich muss mich völlig neu sortieren, völlig neu ordnen und weiß eigentlich noch nicht, was jetzt funktionieren wird. Und der andere Fall ist, wenn ich von mir aus sage, ja, da ist jetzt Raum für was Neues, da ist Bedarf für was Neues, weil das Alte nicht mehr funktioniert, weil sich da die Umwelt verändert hat. Aber ich weiß noch nicht ganz genau, was dieses Neue ist, wen dieses Neue interessiert, wer bereit ist, Geld dafür zu bezahlen, ob ich das dann auch mag und kann. Ja? Also wenn die Ungewissheiten aus dieser Richtung kommen. Und beides findet man, wenn man genau hinschaut, relativ häufig auch im Organisationskontext.
Ja. Ja, und wenn man es im Unternehmenskontext findet, dann frage ich mich jetzt aber auch, ob das wirklich dann gewollt beides geduldet oder etabliert wird oder ob es dann eher sich so kultiviert hat, so unterschwellig. Denn ich sage mal, wenn ich an Führungskräfte denke, dann wollen sie immer Ziele, sie wollen immer Pläne haben, sie wollen Strategien haben. Und ich stelle mir gerade diesen innerlichen Schmerz eines Unternehmers vor, dem wir jetzt einmal sagen, hey, das ist jetzt eine andere Denklogik, aber einfach mit den vorhandenen Mitteln und lass uns einfach mal schauen, ja, wohin geht's denn und wie kommen wir am besten weiter? Ich glaube, dass es ein riesen Mindshift ist, oder? Ich meine, was sind so deine Erfahrungen, Michael? Du bist ja als Berater in Unternehmen.
Also was ich erlebe, ist, dass Führungskräfte, ja, dass die wirklich, ja, dass die damit kämpfen, wirklich mit dieser Situation zu wissen, dass nicht alles gut in Ziele einfangbar ist. Ja? Oder dass sich Situationen so ändern, dass die Ziele von gestern eigentlich heute schon obsolet sind an manchen Stellen. Ja? Also das ist ja etwas, ein Phänomen, das bekannt ist. Ja? Und ich denke, was hilft, ist da auch klar zu kriegen, dass es unter den Bedingungen, wo ich merke, da funktionieren die Ziele nicht mehr so gut. Ja? wenn ich da ein Stück auch Sprache und Bestätigung dafür kriege als Führungskraft, dass es nicht unbedingt professionell ist, Ziele für etwas zu setzen, was ich nicht planen kann. Und dann braucht es natürlich Alternativen dazu. Insofern, wenn ich mit Organisationen arbeite, mit Effectuation, geht es zunächst mal darum, so ein Stück erstes und zweites Betriebssystem auseinander zu fieseln. Ja, also zu sagen, okay, all die Zielsysteme und so weiter, die sind nicht in Frage zu stellen. Die sind nicht gefährdet an der Stelle. Wir schauen jetzt auf die Handlungsanlässe, wo das nicht gut funktioniert und arbeiten hier in einem zweiten Betriebssystem, in dem es zumindest Prozesssicherheit gibt. Prozesssicherheit im Sinne von, da ist ja auch Methode dahinter, wie gehen wir vor? Wir starten beim Handlungsanlass, schauen, Individuen schauen, was ihnen direkt zur Verfügung steht. Sie begrenzen ihren leistbaren Einsatz, leistbaren Verlust bei dem, was sie tun und starten dann Schnellboote eben, die dann kurzfristig ausgewertet werden und auf Basis dessen man dann wieder die nächsten Etappenziele wählen kann, ja.
Wenn du sagst Schnellboote, kurzfristige Ziele, ist es ähnlich wie bei den OKRs, wo man eben sich auch zeitliche Rahmen setzt oder beim Design Thinking oder Scrum, wo es Sprints gibt? Gibt es da auch feste Regeln über zeitliche Abläufe oder Intervalle oder ist es dann eher auch wieder eine Frage der zur Verfügung stehenden Mittel?
Also über das jetzt damit auch arbeiten, OKR arbeiten, mit agilen Methoden, so wie Sprints oder in Scrum und so weiter, damit arbeiten. Also da gibt es notwendigerweise viele Parallelen oder Dinge, die man, ja, also dieses kurzfristigere in Etappen vorgehen, dann Ziele wieder anpassen. Warum ist es so? Weil OKRs oder Scrum oder viele agile Arbeitsweisen dazu erfunden wurden, um mit höherer Unsicherheit auch umgehen zu können. Ja. Also ich beschreibe das oft so, also Effectuation ist etwas, das hat diese Ideen schon im Bauch und das erklärt ganz gut, warum OKRs so aufgebaut sind, wie sie aufgebaut sind oder warum Scrum so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist, weil da allgemeine Prinzipien dahinter stecken, wie mit sich verändernden Bedingungen, die sich nicht gut planen lassen, umgehen kann. Ja. Effectuation selbst, ja, bringt da zwar so diese Grunddenke mit dazu, aber da gibt's nichts von fixen Fristigkeiten, wie lange ein Sprint dauern soll oder ja, wie denn genau jetzt Ziele zu formulieren werden oder wie jetzt Ergebnisse zu formulieren werden. All das ist hochkontextabhängig, was da Sinn macht entsprechend. Und da kann man gut in der Sprache bleiben, die man schon hat für das Gestalten von Zukunft und muss sich da eigentlich kein neues Vokabular anlernen.
Es gibt allerdings ja auch gewisse Prinzipien, ja, wie man im Effectuation arbeitet oder wie man effektuiert. Ich weiß nicht, gibt es da ein Verb zu? ich brauche es jetzt praktisch, Michael. Angenommen, ich bin jetzt regionaler Vertriebsleiter, ich habe ein Team von 10 Mitarbeitern, wir sollen 10 Millionen Euro Umsatz machen dieses oder im kommenden Jahr, also pro Mitarbeiter 1 Million, und wir merken, das ist schwierig, wir wissen nicht wie und uns geht so ein bisschen die Fantasie aus. Wie könnte uns Effectuation dort helfen? Ganz konkret.
Super. Ja. Jetzt haben wir ein monetäres Ziel, haben wir, das können wir so mal stehen lassen. Ja, Effectuation funktioniert genauso, wenn es mal so ein Rahmenziel gibt oder für den Vertrieb, wenn wir uns ehrlich sind, ist ein Stück eine Ambition. Ja, dort wollen wir hin und wenn wir die ausfüllen können. Und jetzt gibt es Millionen von Möglichkeiten, diese Ambition zu erfüllen, mit Leben zu füllen. Wenn wir effektuieren, würden wir bei uns als Personen starten. Würden wir mal überlegen, okay, ja, um einen Beitrag zu diesen 10 Millionen zu starten, zu leisten, lieber Armin, denk mal daran, wer du bist, was du weißt, wen du kennst und welche Assoziationen dir dazu kommen, wie du jetzt einen guten Beitrag zu diesen 10 Millionen leisten könntest. Ja. Mit welcher Idee, mit welchem konkreten Vertriebsvorhaben du nach draußen gehen könntest, wen du unmittelbar morgen anrufen könntest, mit wem du sprechen könntest, ja, und wenn du einladen könntest, eben da jetzt Teile von diesen 10 Millionen da entsprechend zu erfüllen. Da werden dir vielleicht möglich, ja, die üblichen Verdächtigen unter deinen Kunden einfallen, aber da werden dir vielleicht auch Personen einfallen, die im Sinne von Marktkenntnis, im Sinne von Produktkenntnis, Dienstleistungskenntnis, was es da anzubieten gibt und so weiter, ja, die einen wesentlichen Beitrag leisten könnten. Ja. Und dann wirst du vielleicht noch Affinität zu Dingen haben, die jetzt noch nicht tägliche Praxis bei euch sind. Ja. Du wirst sagen, okay, ich glaube, da ist Potenzial drin, wenn wir KI besser nutzen. Ich weiß aber noch nicht wie, aber ich kenne jemanden, der sich da auch sehr stark damit beschäftigt und mit dem hätte ich auch Lust, was zu tun. Und dein Schnellboot für morgen könnte so aussehen, dass du sagst, okay, ich rufe diese Person an und sage ihm, das ist meine Situation, das ist mein Thema, das ist auch, ja, wärst du bereit, mit mir darüber nachzudenken, was wir da mit KI machen können, wissend, dass das deine Leidenschaft ist. Und was würdest du einbringen können? Und was könnte da unser erster gemeinsamer Schritt sein? Und was müsste sein, damit du etwas einbringst? Ja? Und dann wärst du mitten im Effektuieren.
Das klingt.
Ich habe jetzt implizit gleich die Prinzipien angewandt, die du früher schon angesprochen hast, ne? Wo man sagen kann, okay, ja, mit den Mitteln arbeiten, die zur Verfügung stehen, also wer ich bin, was ich weiß, wen ich kenne. Und kleine Schritte im Rahmen leistbarer Verluste machen, also nur Dinge tun, die ja, wo ich nicht Kopf und Kragen riskiere, sondern weil ich weiß, wenn dieser Anruf mit der Person, die du mit KI sich auskennt und dieser vielleicht kleiner Prototyp, den wir gemeinsam bauen mit KI und Vertrieb, ja, wenn der nichts wird, dann wird mir das nicht Kopf und Kragen kosten, so die Idee des leistbaren Verlusts. Es könnte jetzt natürlich sein, wenn du mit der Person sprichst, die du als KI-Experte mal gelabelt hast, dass der sagt, na, mit KI fällt mir hier nichts ein, aber ich hätte zu deinem Problem hätte ich ganz eine andere Idee, wo ich dir vielleicht die Rutsche zu jemand legen kann, der genau für das, was du hier bietest, ja, der da Interesse dran hätte. Ja, dann hätte ich was gefunden, hättest du was gefunden, wo du weiterarbeiten kannst. Also du hättest du Lemonade-Prinzip, Unfälle, Zufälle, Rückschläge, das, was gerade passiert, hebeln würdest und du sagst, okay, ah, spannend, dann mache ich dieses andere, was sich da gerade auftut. Ja. Und du hättest implizit, und das ist ein ganz wesentliches Prinzip da drinnen, sowas wie einen Flickenteppich begonnen zu knüpfen rund um dein Vorhaben. Und du sagst, okay, einen Teil liefere ich und andere Teile liefern die, mit denen ich in Interaktion gehe. Und da werden über die Vereinbarungen, die ich jetzt mit anderen treffe, werden Nahtstellen entstehen und da wird irgendwas Schönes draus werden. Ich weiß nur noch nicht, was ganz genau.
Sehr cool. Also bei mir hast du jetzt von vornherein offene Tür mit dem Thema eingetreten oder eingerannt, sonst hätte ich dich ja auch nicht eingeladen. Jetzt stelle ich mir nur eben den sehr zahlenorientierten Vorstand vor, der zu mir sagt, Herr Hering, schön und gut, was Sie da machen. Wichtig ist ja nur, dass Sie die 10 Millionen Euro erreichen. Und der sagt mir möglicherweise, dass er das mit der Methode bezweifeln möge. Also kann ich da was in den Forecast geben? Kann ich da sagen, die 10 Millionen erreichen wir mit Effectuation, weil wir einfach an die Methode glauben, an diesen Framework glauben, oder sagen wir eher wie im agilen Denken, lieber Chef, ich weiß nicht, ob wir die 10 Millionen erreichen, wir werden das Beste rausholen, was der Markt uns zur Verfügung stellt. Vielleicht sind 10, vielleicht 12 oder vielleicht auch nur 8 Millionen.
Ja, nachdem die Zukunft dann im Endeffekt dann doch ungewiss ist, sind wir uns ehrlich, unter keinen Bedingungen können wir diese 10 Millionen garantieren. Aber es ist eine nützliche Annahme zu sagen, wir diese 10 Millionen, ja, die nehmen wir uns vor an der Stelle, ja, und für 5 Millionen oder 7 können wir vielleicht schon recht gut planen, wie wir sie erreichen. Und dann bleiben mir diese 3 Millionen über, wo ich sage, okay, und da haben wir keine Ahnung, wie wir sie erreichen. Ja. Wir haben aber eine Methode, die uns erlaubt, Dinge rasch auszuprobieren, rasch zu Ergebnissen zu kommen, die uns sagen, geht's hier weiter oder geht's hier nicht weiter. Ja? Und ja, vielleicht die 3 Millionen zu suchen und dann 5 Millionen zu machen aufgrund eines glücklichen Zufalls irgendwo unterwegs. Ja? Also auch da würde ich jetzt dem Chef vom Chef anbieten. Wir planen 7 Millionen herkömmlich. Gib uns den Raum für die anderen 3 Millionen. Wäre das leistbarer Einsatz, leistbarer Verlust, hier was auszuprobieren? Ja?
Also nochmal, für mich ist das absolut plausibel und auch notwendig, also überfällig in der heutigen Zeit, wo wir, wie du sagst, ja überhaupt nicht planen können, was passiert in den nächsten Monaten. Die Frage ist ja, wie bekommen wir die Anschlussfähigkeit in Organisationen hin? Es braucht ja eine gewisse Bereitschaft. Es braucht die Bereitschaft, dass eben Menschen auch mit Menschen anderer Abteilungen oder außerhalb kommunizieren, also auch die Befugnis, dass man sich außerhalb seines Dunstkreises bewegen darf. Es braucht die Erlaubnis, auch mal etwas zu probieren, auch mal ein bisschen Handgeld zu bekommen und zu sagen, wir testen das mal, ich fahre mal auf die Veranstaltung, ich treffe mich mal, ich mache mal ein Meeting, wir probieren mal aus. Mit der Erkenntnis, hat nicht funktioniert, cool, jetzt wissen wir, dass wir was anderes ausprobieren. Also das ist ja eine Grundhaltung, die wir auch aus anderen Methoden kennen, zu sagen, cool, iterativer Prozess heißt ja relativ schnell auch wieder in Rückkopplung gehen mit dem Markt oder mit seinen Stakeholdern zu schauen, ist das der richtige Weg? Wenn ja, machen wir weiter. Ansonsten können wir jetzt noch korrigieren, statt eben ein Produkt ein Jahr zu entwickeln und dann auszuliefern und zu merken, dass es da nicht angenommen wird. Also viele Prinzipien kenne ich eben auch aus anderen Methoden, finde ich super. Nur wie gesagt, ich glaube, die Herausforderung besteht in vielen eher konservativ geführten Organisationen darin, die Bereitschaft herzustellen. Oder ist so deine Erfahrung, arbeiten da die Teams, die eben effektuieren, auch häufig unter dem Radar, so nach dem Motto, wir haben die Zielvereinbarung über die 10 Millionen, aber wie wir das erreichen, wir probieren mal für uns in unserem Kämmerlein aus.
Oft sind es nicht mal ganze Teams, die dann sozusagen unterm Radar arbeiten. Effektuieren ist etwas, was im Kopf passiert. Das machen Personen. Und manchmal machen die das intuitiv. Und dann benehmen sie sich wie Unternehmer, Unternehmerinnen im Unternehmen, ja, sehen einen Handlungsanlass und sagen, irgendwie möchte ich da einen Beitrag kreieren, möchte das gebacken kriegen. Aber in unserem Team ist vielleicht, ja, das ist nicht darüber nachgedacht und gesprochen haben wir schon. Ja. Was noch kann ich tun? Wen kenne ich im Netzwerk, in der Organisation? Nicht, was kann der Vertrieb da für einen Beitrag leisten, sondern wen kenne ich im Vertrieb, der diese und jene Tätigkeiten vollführt, den ich anrufen kann und fragen kann. Nicht, was kann die Technik beitragen, sondern mit wem habe ich ein gutes Verhältnis, den ich ansprechen kann, wo ich dann sagen kann, du, ich hätte da ein Thema. Ja? Was könnten wir gemeinsam daraus machen? Und nicht, welche Kundengruppe oder welchen Markt adressiere ich damit, sondern wen ganz genau als Person kann ich anrufen und kann sagen, hier hätte ich etwas. Was müsste sein, damit du eine halbe Stunde mit mir drüber redest? Was müsste sein, dass du mir hier Feedback gibst? Was müsste sein, dass du mein erster Kunde für dieses oder jenes wärst? Ja? Und was wäre dann umgekehrt dein Beitrag?
Ja? Super. Ja.
Also es ist Verhalten von Personen. Und es braucht wenig formalen Rahmen. Es braucht wenig Vorgabe im Sinne von, hier effektuieren wir jetzt alle synchron dazu. Ja? Diese Rahmen kann ich geben, wenn ich das jetzt in der Organisation fördern möchte. Also dann sage ich, okay, wir schaffen ein Thema. Zudem stellen wir auch die Methode zur Verfügung, diese Denke zur Verfügung und wir probieren uns alle mal dort aus, im begrenzten Rahmen. Also das tut schon was, das mache ich strategisch. Aber das Effektuieren selbst ist etwas, das machen Personen und das machen sie vor allem in ihrem Köpfen und ihrem Handeln.
Ich erlebe, wenn du das so beschreibst, mich ja auch selbst in der Rückschau, in vielen Situationen, wo ich effektuiere. Gut, dann habe ich den Vorteil, dass ich nicht in einer großen Organisation arbeite. Ich habe exakt eine Angestellte, meine liebe Frau Cynthia. Das heißt, die Arbeitsweisen können wir sehr gut kalibrieren oder jeder auch seine Dinge ausprobieren. Aber ich merke, das rührt ja auch so gewisse Prinzipien konservativer Arbeit an, zum Beispiel Partnerschaften und Kooperationen sind ja in vielen Organisationen gar nicht gewollt. Man arbeitet für sich. Also das Silo-Denken ist ja noch der beste Beweis dafür, dass dieses partnerschaftliche Netzwerk mal innerhalb der Organisation gar nicht so ausgeprägt ist. Ich kenne wiederum viele gute Führungskräfte und Mitarbeitende, die sagen, ja, ich gehe auch oft durch die Organisation, ich gehe mal mit anderen Menschen in die Kantine, ich gehe mal rüber in den anderen Bereich und trinke mal einen Kaffee mit denen. Es gibt auch Firmen, die inzwischen dafür auch entsprechende Bereiche schaffen. Da muss man eben nicht den Tagungsraum Innsbruck mieten mit Kaffee und Gebäck, sondern hat kleine Lounge-Bereiche, Stehbereiche, wo man sich gerade einen Kaffee zieht und sagt mal, komm, lass uns doch mal 2-3 Minuten zusammen ein bisschen brainstormen. Also die Kultur verändert sich auch manchen Organisationen, aber in vielen ist sie noch gar nicht vorhanden. Da muss man dann wirklich einfach so ein bisschen eigenbrötlerisch oder unter dem Radar arbeiten. Michael, hast du denn so in deiner Erfahrung so typische Unternehmen oder typische Branchen, wo Effectuation funktioniert oder angewandt wird und Branchen, die es vielleicht noch eher so ein bisschen scheuen? Kann man sagen, die Startups machen das alle und die Maschinenbauer natürlich wieder nicht, um einfach zwei Klischees zu bedienen? Oder hast du auch andere Beispiele?
Ja, also ich würde mal sagen, generell je ausdifferenzierter irgendeine Branche oder ein Unternehmen ist, ja, ausdifferenziert im Sinne von, wir sind auf Effizienz getrimmt und haben uns so organisiert, dass all dieses Tagesgeschäft mit größter Effizienz durch arbeitsteilig und so weiter, gut abgewickelt werden kann, ja. Je besser das ausdifferenziert ist, desto weniger einfach ist es, das jetzt mit Effectuation wieder gleich mal zu beleben. Weil so der Blick auf die Organisation ist ja einer, der dann die Organisation quasi als ihr Organigramm sieht. Das sind Teams, die jeweils ihre Führungskräfte haben. Das ist irgendwie hierarchisch aufgebaut. Dann hat man irgendwann mal Stabstellen dazu gepfropft und hat vielleicht irgendeine Matrix gemacht, um zu versuchen, alles Planbare gut in den Griff zu kriegen. Ja? Wenn du jetzt durch ein anderes Fenster in die Organisation schaust, auf die ganz gleiche Organisation, siehst du da Menschen drinnen, die ihr Netzwerk haben. Ja? Da siehst du den Hubert, der früher schon, der ganz am Anfang ein Praktikum in der Abteilung A gemacht hat, später mal das Team B gut kennengelernt hat, weil er als Expat mit denen eng zusammengearbeitet hat, der im Laufe seiner Laufbahn dann an unterschiedlichen Stellen war und überall Menschen kennengelernt hat. Der hat ein Personennetzwerk. Und ja, er würde dann vorhaben, wo er im Betriebssystem Nummer 1, das wir uns angeschaut haben, also diese hierarchische Organisation, wo arbeitsteilig unter Prozessbeschreibungen und Rollenbeschreibungen Dinge erledigt werden, würde ein Stück weniger auf das schauen, sondern würde auf sein Personennetzwerk schauen, in der gleichen Organisation, und würde beginnen, Dinge dort mal zu beginnen, zu knüpfen, voranzubringen, dass sie so weit mal kommen, dass sie später von dem, ja, von dem Einser-Betriebssystem übernommen werden können. Also ich mache was im zweiten Betriebssystem meines Netzwerks, das über die Firma auch hinausgeht, über die Organisation hinausgeht, ja, so dass ich, ja, wenn genug Ungewissheit abgebaut ist, wirklich gut übernehmen kann und weitermachen kann in den regulären Prozessen. Und das geht in jeder Organisation, ganz egal, wie gut das erste Betriebssystem ausgebildet ist.
Also du hast ja das jetzt mehrfach genannt, und ich glaube, seit es die Menschen gibt, waren Netzwerke immer ein wichtiger Faktor erfolgreicher Zusammenarbeit oder erfolgreichen Zusammenlebens. Nicht? Sei es die Arbeitsteilung, Wissensteilung, in der Wissenschaft ist es wichtig, in der Ökonomie, in sozialen Systemen allgemein. Nun haben wir das eben über die Jahre durch die Spezialisierung und die Verfachlichung eben sehr, sehr verlernt in vielen Organisationen. Das heißt, hier siehst du einen riesigen Hebel, dieses wieder aufzubrechen, habe ich richtig verstanden. In dieser Vernetzung, in diesem Austausch, in dieser Lust, auch mal mit out of the box zu denken, sich mal mit Menschen zusammenzusetzen, die vielleicht mal anders drauf schauen. Ist das ein wichtiger Teil, meinst du?
Absolut, das ist ein absolut wichtiger. Das ist etwas, das braucht die Erlaubnis dafür. Das braucht ein bisschen auch die Infrastruktur dafür. Das hilft natürlich, wenn es, wenn, ich sag mal, im Firmengelände die Abteilungen nicht sortenrein in verschiedene Gebäude platziert sind, sondern wenn es da Interaktionsräume gibt, welche gibt, wo ich genau dieses Netzwerk eben pflegen kann, ja, und würde es vielleicht noch spezifischer machen. Vielleicht geht es nicht so stark um dieses abstrakte Begriff Netzwerk, ja. Es geht um Beziehungen. Es geht um Beziehungen, die Personen haben, die sie nutzen können, um Dinge voranzutreiben.
Okay. Und jetzt würde ich gerne nochmal so den Blick in die Zukunft legen mit dir. Angenommen, ich bin jetzt Hörer dieser Podcast-Episode und sage, Mensch, ich habe hier ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitern, und genau das, was der Michael hier erklärt, das macht mich neugierig. Ich würde das gerne in meiner Organisation kultivieren. Also ich würde meine Mitarbeitenden und Führungskräfte einladen, mit mir gemeinsam mal Effectuation im Alltag vielleicht stärker anzuwenden. Was empfiehlst du Organisationen, die sagen, das Thema finden wir toll, diesen Framework oder diese Denklogik, wir würden gerne lernen, das zu tun? Was wäre deine Vorgehensweise?
Ich würde starten mit, sucht euch ein Thema, wo ihr sagt, da ist die Ungewissheit groß und es ist organisatorisch nicht sauber zuordnenbar oder zugeordnet. Ja, also ob das jetzt Digitalisierung in der Brauerei ist oder ob das Nachhaltigkeit im Bauunternehmen ist. Ja. Also etwas, wo man sagt, okay, da können prinzipiell ganz viele einen Beitrag leisten, aber ich kann es keiner einzelnen Abteilung sozusagen delegieren, das jetzt zu machen. Ja. Also so ein Rahmenthema. Und dann lade Freiwillige ein, mal was auszuprobieren über die nächsten paar Monate. Ja. Also alle, die sagen, okay, das Thema schärft mich, also da glaube ich, kann ich einen Beitrag leisten. Da wäre ich bereit, ein Schnellboot zu starten und zu versuchen, eben mit dem, wer ich bin, was ich weiß, wen ich kenne, ja, ohne großes Budget und ohne große, ohne den Druck am Anfang schon sagen zu müssen, was ich in 3 Monaten abliefern kann. Ja. Schnellboote starten können, ja, und ja, versorge die mit ein kleinem bisschen Methode oder Know-how zur Effectuation. Es kann am Anfang, kann das minimal dosiert sein. Es kann eine Keynote sein. Mhm. Es kann ein, ja, gemeinsam mit ein paar Videos auseinandersetzen und drauf schauen, wie sehr erfahrene Entrepreneure denken, entscheiden und handeln. Das hat jetzt mit den Prinzipien, die wir früher angesprochen haben, zu tun. Ja. Und es schlicht und einfach mal an einem Thema freiwillig ausprobieren lassen. Also so würde das angehen.
Und woran würde der Unternehmer dann erkennen, dass diese Schnellboote gut ihr Ziel erreicht haben oder ihren Effekt hatten? Was stellt sich dann ein in der Organisation?
Ja, wir würden nach diesen 3 Monaten, ja, nennen wir es Schnellbootregatta, würden wir draufschauen auf einerseits die Ergebnisse, die Freiwilligen, die sich hier engagiert haben, jetzt in diesem Feld, ja, die mitbringen. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Wir würden gleichzeitig auch draufschauen, ja, wie es ihnen unterwegs gegangen ist, was sie gelernt haben im Sinne von, wie kann ich in der Organisation auch noch Probleme lösen, die ich formal ganz schwierig lösen kann über bestehende Prozesse, Rollen und so weiter. Ja, was habe ich darüber gelernt? Und ganz wichtig, ja, was behindert uns dabei, Probleme oder Themen einfach anzugehen, zu lösen? Ja, was ein Stückchen so unbeabsichtigte Schuld oder Nebeneffekt unserer hohen Differenzierung, Professionalisierung, Ausdifferenzierung ist. Ja. Und wenn ich die Dinge auswerte am Ende, ja, dann habe ich was, worauf ich aufbauen kann und sagen kann, okay, lasst uns ein paar dieser Hemmnisse abbauen. Lasst uns auf die Learnings über, wie kann ich gut vorgehen, um was zu finden, was ich nicht gesucht habe vielleicht, aber was Nutzen bringt, ja, um die weiter zu vertiefen, um das auszubauen. Und lasst uns das in der nächsten Regatta vielleicht ein Stück smarter angehen wieder, ja, mit dem, was wir gelernt haben.
Michael, es ist uns echt gelungen, in diesen jetzt auch wieder über 30 Minuten das Thema so zu erfassen, dass ich ein noch besseres Bild bekommen habe, Michael. Danke, weil ich habe dein Buch gelesen, was ich allen auch nochmal ans Herz legen kann. Ich habe natürlich im Vorfeld auch nochmal recherchiert, ich habe gegoogelt. Aber durch diesen Praxisbezug ist es mir gelungen, das Thema offensichtlich etwas besser zu verstehen und bin noch neugieriger geworden, ist auch für mich selbst noch weiter auszutesten. Von daher, mit Blick auf die Zeit, mein Standardspruch am Ende. Michael, ganz vielen Dank, dass du uns so weit aufgeklärt und mich vor allem begeistert hast. Und ich freue mich auf den weiteren Austausch mit dir.
Ganz herzlichen Dank. Mir hat es viel Spaß gemacht. Du merkst, ich spreche gerne über meine Lieblingsthemen.
Danke fürs Zuhören. Empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.